Zur Lesung zum heutigen Sonntag hören wir einige Verse aus Johannes 10, und zwar die Verse 23 bis 30. Johannes 10, 23 bis 30. Denn in der Predigt über die Gemeinde in Smyrna, zweites Sendschreiben, geht es dann auch ganz stark darum, dass Jesus unser guter Hirte ist, der uns in seiner Hand hält und an dessen Hand wir furchtlos und treu vorangehen können. Und dazu Johannes 10, 23 bis 30. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Wichtig ist zum Verständnis dieses Wortwechsels, Kapitel 11 ist bereits die Auferweckung des Lazarus. Das heißt, unmittelbar vor der Karfreitag, vor der Passionswoche. Am Ende, wir befinden uns am Ende der dreijährigen Wirkungszeit Jesu. Nicht am Anfang, wo die berechtigte Frage sein könnte, wer bist du, sondern hier hat Jesus durch seine Worte und Taten längst hunderttausend, abertausendfach erwiesen, wer er ist. Da steckt die Brisanz drin. Ich hab's euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht. Und jetzt das scharfe Urteil, eben aufgrund einer dreijährigen Ablehnung. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch schon gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus hat ihnen an anderer Stelle gesagt, euer Vater ist der Teufel. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir beten. Ja, treuer Heiland Jesus Christus, wir danken dir auch für dieses Wort, das du uns zur Lesung für heute schon gegeben hast, mit diesen wunderbaren Zusagen. Einerseits die scharfe Unterscheidung. Deine Schafe hören deine Stimme, kennen sie, folgen ihr. Und du kennst sie und die wunderbare Zusage, niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Was ist das für ein Trost, was ist das für eine Zuversicht, auch in diesen Tagen, dass wir uns so fest, so absolut hundertprozentig, zweihundertprozentig in deiner Hand geborgen und sicher wissen dürfen. Auch wenn wir es vielleicht in der aktuellen Not ganz anders fühlen, aber auf unsere Gefühle kommt es nicht an, sondern auf die geistlichen Tatsachen deiner Verheißungen und Zusagen und der Wirklichkeit, die du geschaffen hast. Und darin sind wir getragen, heute und in Ewigkeit. Und nun gib du deinem Wort Vollmacht, öffne die Herzen von jedem, der es hört, dass noch viele dein Heil für sich ganz persönlich erkennen und annehmen und sich mit uns dann auch in deinen starken Händen geborgen wissen dürfen, egal wie die Welt, wie der Teufel um uns herum auch toben und die Zähne fletschen mag. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Lesung hören wir einige Verse aus Offenbarung 2, nämlich die Verse 8 bis 11. Das zweite Sendschreiben, wie schon gesagt, an die Gemeinde von Smyrna. Offenbarung 2, 8 bis 11. Da sagt der Herr dem Johannes, Apostel Johannes, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Fürchte nicht. Fürchte nicht. Diese Verheißung spricht der Herr seiner Gemeinde in Smyrna als erstes zu. Und dieses Fürchte nicht ist formal ja zunächst gar keine Zusage, gar keine Verheißung, sondern ein Befehl. Es ist eine verbindliche Anweisung des Herrn an seine Gemeinde. Fürchte nicht, was du leiden wirst. Vers 10. Zur Verheißung wird dieser Befehl, weil in ihm die Zusage steckt, du hast ja gar keinen Grund, dich zu fürchten. Ich bin ja mit dir. Wie wir es in der Lesung von Vers 10 gehört haben, Johannes 10 gehört haben. Ich bin mit dir, ich der Erste und der Letzte, der über aller Zeit steht. Ich, der tot war und bin lebendig geworden. Damit sagt der Herr seiner Gemeinde, so wie du in diesen Tagen dem Tod ins Auge siehst, so habe auch ich dem Tod ins Auge gesehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie es dir geht in deiner Situation. Ich bin sogar gestorben. Bin ins Reich des Todes hinabgestiegen, aber ich bin wieder lebendig geworden. Denn ich habe den Tod besiegt. Den größten und letzten Feind habe ich überwunden. Und mit dieser Siegesmacht, mit der Siegesmacht über den Tod, stehe ich an deiner Seite. Und darum fürchte nichts. Furchtlos und treu ist deshalb das Thema der heutigen Predigt mit den 3 Punkten. Furchtlos in Bedrohung, treu auch im Angesicht des Todes, reich in Armut. Furchtlos in Bedrohung. Die Situation der Gemeinde in Smyrna ist tatsächlich zum Fürchten. Ein erster Hinweis auf den inneren Zustand einer Gemeinde und den Zuspruch, den sie in ihrer besonderen Situation nötig hat, ist in den Zentrumschreiben ja immer schon, wie sich der Auferstandene dieser konkreten Gemeinde vorstellt. Und hier stellt er sich, was wir schon kurz angeschnitten haben, vor als der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. In Smyrna geht's ums reine Überleben. Die Gemeinde steht in schweren Kämpfen. Wie sehr, das veranschaulichen die weiteren Verse. Was Gott über den Zustand dieser Gemeinde, über ihre Lage konkret zu sagen hat: Ich kenne deine Werke. Das ist immer die Einleitung, wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe, an alle Gemeinden. Das heißt, ich weiß, was du tust, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wer und wie du bist. Und dann kommt es konkretere, deine Bedrängnis und deine Armut. Wir sehen also ein bedrängtes und armes Häuflein. Für Ephesus war das Hauptthema der bedrohte Leuchter. Eine Gemeinde, der die erste Liebe fehlt, bei der die Gefahr droht, dass das Feuer der ersten Liebe in totem Formalismus und Dogmatismus erlischt und erstarrt. Eine Gemeinde, die dabei ist, an geistlicher Verarmung innerlich zugrunde zu gehen, auch wenn sie nach außen noch so blüht. Für Ephesus droht die wesentliche Gefahr von innen, von den falschen Aposteln und von anderen, etwa den Nikolaiten, die sich eingeschlichen haben, um die Gemeinde von innen heraus zu zerstören. Für Smyrna droht die Gefahr von außen. Hier ist das Hauptthema Bedrängnis und Armut. Wenn wir es auf unsere Zeit übertragen wollen, dann war Ephesus im Wesentlichen das Thema für die christliche Gemeinde in Deutschland während der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir hatten ja seit dem 18., 19. Jahrhundert viel geistlichen Aufbruch in Deutschland, bis, kann man sagen, in die Nachkriegszeit hinein, 50er, noch in die 60er, vielleicht sogar in die 70er. Aber dann vor allem in den letzten 40 Jahren, müssen wir sagen, ging es dramatisch bergab. Und wir befinden uns aktuell, wenn wir jetzt speziell nur einmal diese beiden Gemeindesituationen oder die ersten beiden Sendschreiben miteinander vergleichen, gewissermaßen im Übergang von Ephesus nach Smyrna. In den meisten sogenannten christlichen Gemeinden ist das geistliche Feuer weithin längst erloschen. Und im letzten treuen Häuflein droht nun die Gefahr von außen und die kommende Armut. Noch dürfen wir sagen, sind wir da nicht. Die Gefahr von außen erleben wir zwar hochdramatisch schon spätestens seit Beginn des Corona-Terrors, dass Gottesdienste und Versammlungen auch zu Hause zum Teil gar nicht mehr stattfinden durften und falls doch unter letztlich gotteslästerlichen und menschenverachtenden Einschränkungen. Aber noch muss keiner unmittelbar um sein Leben fürchten, solange er sich nicht die Gatespritze verpassen lässt. Und noch sind unsere Gemeinden im Verhältnis reich. Auch wenn der Reichtum abnehmen wird, bis wir das Durchschnittslevel der letzten 2000 Jahre erreicht haben, da haben wir noch ein bisschen Luft. Also da dürfen wir noch über die Maßen dankbar sein. Aber das kann sich in den kommenden Jahren, und ich befürchte, das wird sich in den kommenden Jahren drastisch ändern. Auch wir gehen vermutlich in den Kampf ums reine Überleben. Smyrna dürfte für uns von Tag zu Tag aktueller werden. Zur Bedrängnis, gleich Trübsal, ist im Griechischen dasselbe Wort, das auch für die Trübsal, die große Trübsal verwendet wird, Klipsis. Zur Bedrängnis und zur Armut kommt für Smyrna noch die Lästerung dazu. Die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Und deshalb ist der verheißungsvolle Aufruf, fürchte nicht, gleich mit der Benennung und Ankündigung von Leiden verbunden, vor dem, was du leiden wirst. Schon vor wenigen Tagen an Himmelfahrt habe ich inhaltlich gesagt, Wohlstands- und Wohlfühlevangelium war noch nie biblisch. Jesus stellt seiner Gemeinde nicht Wohlstand und Wohlfühlen in Aussicht, sondern in aller schon bestehenden Bedrängnis und Armut noch mehr Leiden. Es ist wichtig, dass wir da einen ganz klaren biblischen Blick haben. Und er sagt, siehe, der Teufel, der Diabolos, wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Auch das ist wichtig in den Nöten dieser Tage. Viele fragen, kommt das Ganze nicht letztlich von Gott? Ich werde schon seit Jahren mit dieser Frage immer wieder konfrontiert und ihr bekommt es wahrscheinlich auch mit in der christlichen, sogenannten christlichen Diskussion, dass es dann heißt, es kommt ja letztlich von Gott und dann dürfen wir es ja auch nicht kritisieren, da dürfen wir auch nicht dagegen sein, da müssen wir das alles schweigend hinnehmen. Nein, liebe Geschwister, was sagt Jesus dem Johannes? Wir müssen ganz genau hinhören und ernst nehmen, was geschrieben steht. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Steht nicht, Gott wird einige von euch, der himmlische Vater. Der Teufel. Das Böse kommt nicht direkt von Gott. Es kommt als Gericht, das er zulässt und letztlich in gewisser Hinsicht auch wirkt, zwar durchaus auch, aber eben nur auch von ihm. In erster Linie kommt das Böse von Satan. Denn der allmächtige Gott im Gericht aber wüten lässt, dem er freien Raum gibt. Es ist nicht Gott, der die Christen ins Myrna, ins Gefängnis werfen will. Es ist nicht Gott, der die Spritze verpasst, von dem sie kommt. Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich auch von frommen, angeblich frommen Leuten höre, die sagen, die Spritze wäre eine große Gottesgabe, ein großes Geschenk. Frag mich, da haben die noch alle Tassen im Schrank. Es ist Satan. Auch wenn Gott dann auch daraus Heil und Segen wirken kann und wird, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und das gilt auch für die erschreckend verbreitete, aber völlig unsinnige Argumentation in christlichen Kreisen. Da sträuben sich mir immer entsetzt die Nackenhaare zu Berge. Gut, dass Birgit die immer kurz rasiert da hinten, schon schäht es furchtbar aus. Dann heißt es aber, der Corona-Lockdown, der hat doch auch sein Gutes. Zum Beispiel die Bordelle haben zu. Liebe Geschwister, das ist ein selten dämliches Argument. Da platzt mir schier der Kragen. Der Zweck heiligt doch nicht die Mittel. Ich frage mich manchmal, was geht eigentlich im Hirn bei manchen Leuten vor sich? Der Zweck heiligt doch nicht die Mittel. Das grundsätzlich gilt, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wo viel Schatten ist, da lässt sich's Gott nicht nehmen, auch noch ein bisschen Sonne scheinen zu lassen. Selbstverständlich lässt Gott es sich auch nicht nehmen, aus dem größten Unsinn, aus dem satanisch Bösen, wie und wo er will, Gutes und Segen zu wirken. Das erleben wir privat, wie auch in der Gemeinde und in unserem Netzwerk bibeltreuer Christen seit Jahren fortlaufen, dass Gott auch aus dem größten Schwachsinn und Unsinn und Bösen Segen wirkt, die Fülle. Aber das entschuldigt und rechtfertigt doch nicht das Böse. Wo kommen wir hin, wenn wir so anfangen zu denken und zu argumentieren? Es ist der Teufel, der das Böse tut. Das gilt es in aller Klarheit festzuhalten. Und deshalb ist das Böse auch ungeschminkt und unbeschönigt als Böses zu benennen und zu verurteilen und abzuweisen und nicht mal ansatzweise zu verharmlosen. Allerdings, und das ist nun von ganz entscheidender Bedeutung, darf der Teufel keinen Millimeter weiter, als der Herr ihn lässt. Das ist ein Grund, warum der Herr seiner Gemeinde und auch uns sagt, fürchte nichts. Er kann Zähne blecken, er kann knirschen, er kann wehtun. Er hat klare Grenzen, kommen wir nachher gleich noch drauf. Keine Panik, ist kein Handy, das ist nur unser Telefon. Es gibt Leute, die meinen, ich glaube manchmal ist Windows mit verbotenen Werbeanrufen, die hier während der Gottesdienstzeit meinen, sie müssten angerufen haben. Der zweite Befehl unseres Herrn lautet, sei getreu bis in den Tod. Sei getreu bis in den Tod. Deshalb hat unser Thema auch diese beiden Begriffe drin, furchtlos und treu. Gehört ja auch zusammen. Wer die Hosen voll hat, kann auch nicht mehr treu sein. Der rennt ja davon, wenn er stehen sollte. Also man braucht den Mut, die Furchtlosigkeit, um stehen zu bleiben, treu zu sein, auszuharren. Furchtlos und treu sollte die Gemeinde Jesu immer schon sein. Denn den Siegeskranz des Lebens, von dem Vers 10 spricht, wird nur der erhalten, der furchtlos und treu ist bis zum Tod. Furchtlos heißt dabei nicht, dürfen wir auch nicht verwechseln und auch nicht schwärmerisch überziehen, furchtlos heißt nicht, keine Furcht zu haben. Ganz wichtig. Das griechische Wort Phobu heißt fürchten im Sinne von scheuen, erschrecken. Und wir kennen dieses Wort ja als Fremdwort Phobie. Wenn jemand eine Phobie hat, dann beherrscht die Angst vor etwas ganz Bestimmtem sein Leben. In diesem Scheuen, das im biblischen Begriff steckt, ist die Richtung des Vermeidens, des Zurückweichens, des Davonlaufens, des Untreuseins schon angedeutet. Also die Feigheit vor dem Feind, die Kapitulation. Frau sieht Spinne, Frau kriegt Panik, rennt schreiend weg. Das ist Furcht. Da ist ein Verhalten von der Furcht bestimmt. Furchtlos heißt, Frau sieht Spinne, Frau bekommt vor Entsetzen trockenen Mund, zitternde Knie, Frau zermalmt Spinne unter ihrem Absatz. Oder wenn es eine besonders zartfühlende und tierliebende Frau ist, packt Spinne vorsichtig ins Taschentuch, trägt sie vors Haus und lässt sie wieder frei. Auch im zweiten Fall ist die Furcht da, der trockene Mund, die schlotternden Knie, aber sie wird überwunden. Gemäß dem Wort mutig ist nicht der, der keine Furcht hat, sondern der die Furcht überwindet. Und es gibt ja noch ein zweites wichtiges Wort dazu. Wer keine Furcht hat, ist nicht mutig, sondern dumm. Auch da steckt viel Wahres drin. Der Dumme hat ja nur häufig deshalb keine Furcht, weil er die Gefahr gar nicht erkennt. Und tatsächlich leben die Dummen deshalb auch in diesen Tagen meist glücklicher. Sie sehen die Gefahren um sich herum überhaupt nicht. Sorglos strömen sie zur Impfbank und träumen vom nächsten Urlaub. Benebelt von ihrer eigenen Ignoranz leben sie fröhlich in den Tag und in ihren Untergang hinein. Und spüren nicht einmal die endzeitlichen Erschütterungen, die unter der Erde, die unter ihren Füßen bebt und wankt. Zu den herausragenden christlichen Tugenden gehört aber nicht die Ignoranz, sondern Nüchternheit und Wachsamkeit. Der Wachsame nimmt die Gefahren in ihrem ganzen Ernst und in ihrem dramatischen Ausmaß wahr. Er beschönigt nichts, verharmlost nichts, steckt den Kopf nicht in den Sand, aber er lässt sich von ihnen nicht in lähmende Panik versetzen. Darauf kommt es an. Er tritt ihnen in der Kraft Gottes, die eigene Furcht überwindend, entgegen. Wie dramatisch die Lage der Gemeinde in Smyrna war, lässt nicht nur unser Bibelwort erahnen, davon zeugt auch die Geschichte, wenn wir die Gemeinden, an die die sieben Sendschreiben gerichtet sind, kirchengeschichtlich einordnen, dann ist Smyrna als zweite die verfolgte Gemeinde der noch zur Antike zählenden ersten Jahrhunderte nach Christus. Die Verfolgung der Gemeinde nimmt in dieser Zeit, man kann im Prinzip sagen, vor allem ab tatsächlich diesen Tagen Domitian, immer mehr zu. Vorher war es ganz bescheiden, punktuell da und dort. Ab dem beginnenden zweiten Jahrhundert nimmt es dramatisch zu, wächst in Wellen und steigert sich zum blutigen Gipfel in den Tagen des Diokletian um 300. Ströme von Christenblut, im wahrsten Sinne des Wortes, Ströme von Christenblut flossen schlussendlich im ganzen Römischen Reich, bis mit Kaiser Konstantin die Zeit der Verfolgung endete und die Zeit der Volks- und Staatskirche begann, wie man auch die immer dann werten will. Dazu kommen wir heute nicht. Smyrna steht aber für die Gemeinde, deren herausragende Kennzeichen der Hass und die Verfolgung sind, die ihr entgegenschlagen. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Smyrna steht für die Gemeinde, deren herausragende Kennzeichen der Hass und die Verfolgung sind, die ihr entgegenschlagen. Also die Gemeinde, die es quer durch die letzten zwei Jahrtausend, die immer wieder an verschiedenen Orten, sei es im Herrschaftsgebiet des Islam oder auch eines militanten Hinduismus und so weiter, im Sozialismus, Kommunismus und auch in der heutigen Eko- und Corona-Diktatur massenhaft wiedergibt. Und damit auch in gewisser Hinsicht in besonderem Maße natürlich für die endzeitliche Gemeinde, für den treuen Rest der endzeitlichen Gemeinde, müssen wir sagen. Für die große Masse der sogenannten endzeitlichen Christenheit steht Laodicea. Aber für den treuen Rest gewissermaßen Smyrna. Besonders dramatisch und heimtückisch ist für die Smyrna-Gemeinde, dass ihre Verfolgung wesentlich aus den Reihen des Volkes Gottes kommt. Mir fällt übrigens, glaube ich, gerade ein, richtig, ich überfliege die Verse nochmal. Smyrna ist eine Gemeinde, an der Gott, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, nichts auszusetzen hat. Also bestätige mich nochmal in der Aussage, ist der treue Rest, der zwar bedrängt und arm ist, verlästert wird, an dem der Herr aber nichts auszusetzen hat. Besonders dramatisch und heimtückisch ist für die Smyrna-Gemeinde, dass ihre Verfolgung wesentlich aus den Reihen des Volkes Gottes kommt. Als Johannes die Offenbarung empfing, gab es viele Juden in Smyrna. Und die besaßen im Wirtschaftsleben und in der Verwaltung großen Einfluss. Auf die Parallelen zur heutigen Zeit gehe ich an dieser Stelle nicht ein, was sich da in bestimmten Elitenkreisen, Finanzkreisen tummelt. Sie waren wesentliche Urheber der Verfolgung der Gemeinde Jesu bis ins 4. Jahrhundert hinein. Durch Lästerung, sagt Gottes Wort, im Griechischen steht der Begriff Blasphemia, kennen wir als Fachwort für Gotteslästerung, Blasphemie. Grundsätzlich wörtlich bedeutet er Schmähung, Verleumdung. Das heißt, durch falsche Beschuldigungen, wie schon der Apostel Paulus und andere vorher erleben mussten, wurden die Christen von den Juden bei der politischen Obrigkeit verklagt, damit diese die Gemeinde Jesu verfolgt. Und der Auferstandene sagt, in Wahrheit sind diese angeblichen Juden Synagoge Satans. Ein hartes Wort. Tatsächlich lästern sie Gott, indem sie die Gegenwart Gottes und das Wirken Gottes in der christlichen Gemeinde leugnen und schmähen. Diese Formulierung von Vers 9, der begegne ich in diesen Tagen oft, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern eine Synagoge Satans. Sie wird leider häufig allgemein und pauschal auf das jüdische Volk angewandt. Gerade von Menschen, die sich sehr wachsam die Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wahrnehmen, sich damit befassen, die sehen den leider nicht zu bestreitenden Anteil, den Vertreter des jüdischen Volks in diesem ganzen Geschehen spielen. Man darf das auch nicht beschönigen und kleinreden. Dieser Anteil ist in erschreckendem Maße da, aber so undifferenziert ist er definitiv falsch und unbiblisch. Richtig ist, auch wenn wir 2000 Jahre zurückschauen, dass auch zur Zeit Jesu der Einfluss des babylonischen Talmud im Judentum groß gewesen sein dürfte. Und diesbezüglich muss man nun wirklich ein biblisches von einem talmudischen Judentum unterscheiden. Der Talmud ist ja die Auslegung, nicht die Bibel. So sehr man etwa auch bei Muslimen unterscheiden muss, ob sie dem Koran und den Hadithen folgen und sich von den darin enthaltenen menschenverachtenden Anweisungen leiten lassen oder nicht. Es gibt nach meiner Erfahrung auch unter den Muslimen sehr wertvolle und friedfertige Menschen. Ich würde etwa den Professor Basam Tibi bei dieser Gruppe verorten. Oder vor einigen Jahren hatte ich per Mail und Telefon zu einem Muslim Kontakt, der aus einer großen freikirchlichen Gemeinde zum Islam konvertiert war. Und soweit ich ihn da per Telefon und E-Mail kennengelernt habe, war es ein wertvoller und wirklich aufrichtiger Mensch. Leider sind im babylonischen Talmud, soweit ich informiert bin, tatsächlich schlimme und zutiefst menschenverachtende Aussagen enthalten. Aber das ist eben nicht die Bibel, das ist auch nicht das Alte Testament, das darf man nicht in einen Topf werfen. Das muss man messerscharf unterscheiden. Und ein Judentum, das sich nun wesentlich nicht mehr auf die Bibel, sondern auf den babylonischen Talmud stützt, das ist eben nicht mehr das wahre Judentum. Das ist nicht das wahre Israel. Das kann in der Tat ein satanisch verfälschtes und entstelltes Judentum sein, Synagoge Satans, wie Jesus sagt. Und das kann Jesus mit dieser Aussage tatsächlich auch gemeint haben. Oder auch jedes andere von Satan entstellte Judentum, wie es das ja auch vor der babylonischen Gefangenschaft und bevor der babylonische Talmud entstand, längst gab. Die Propheten haben ja immer wieder darauf hingewiesen, aufgrund von Unglaube, Ungehorsam. Leider nicht nur ausnahmsweise, sondern zumeist sogar die Regel war. Das darf aber keineswegs Grund für ein Pauschalurteil über das Judentum schlechthin sein. Ebenso wenig wie wird ein Zustand der längst geistlich fast völlig verwahrlosten und ins Antichristlichen abgedrifteten Kirchen und Freikirchen als Grund für ein Pauschalurteil für das Christentum schlechthin nehmen dürfen. Natürlich, wer auf den Franziskus schaut, auf den Bedford Strom, und meint, das wäre Christentum, der kann sich logischerweise nur entsetzt und mit Grausen abwenden. Aber diesen Leuten müssen wir sagen, das ist eben nicht Christentum. Und auch bei mancher Entstellung des Judentums müssen wir eben sagen, Freunde, das ist nicht Judentum. Das ist Synagoge Satans. Wahres Judentum sieht ganz anders aus. Also nochmal, wir dürfen keinesfalls diesen Begriff aus dem Zusammenhang reißen, Synagoge Satans, und damit allgemein aufs Judentum oder das heutige Volk und den Staat Israel draufschlagen. Muss alles sehr differenziert betrachtet werden. Vom Prinzip gilt leider bis heute, die Gemeinde Jesu wird vor allem von denen verfolgt, die behaupten, Gottes Volk zu sein und scheinbar auch zu Gottes Volk gehören. Ich erlebe das seit 5,5 Jahren ganz genauso. Aus der Welt, betrachte nicht die Zeitschrift Welt, Zeitung, sondern aus der Welt, im Sinne Gegensatz zur christlichen Gemeinde, auch von Muslimen, Esoterikern und sonst Menschen aller Art, erhalte ich seit 5,5 Jahren enorm viel positive Rückmeldungen. Eigentlich fast nur. Abgrundtiefen Hass, pure Schmäh und Verfolgung, auch praktische Verfolgung, kommen von sogenannten Christen. Derjenige, der vor 5,5 Jahren wiederholt Strafanzeige gegen mich gestellt hat, wegen angeblicher Volksverhetzung, und die Staatsanwaltschaft mit seinen fortlaufenden Denunziationen belästigt und auf Trab gehalten hat, ließ sich öffentlich in den Medien Pastor nennen, obwohl ich bezweifle, dass er es jemals war, und stammte ursprünglich aus dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, welcher im Prinzip damals ja auch gemeinsame Sache mit ihm gemacht und mich innerhalb des Bundes, wie ich dann erfahren habe, mit Schmäh überzogen hat. Das sind die sogenannten Christen. Derjenige, der auch im letzten Jahr die fortlaufende Löschung auf allen möglichen YouTube-Kanälen mindestens einer Predigt mit großem Eifer betrieb, war auf seinem Facebook-Account mit großer dicker Bibel als superfrommer Christ inszeniert. Und ein weiterer Superfrommer durfte mich letzten Juni ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt haben. Er hat mich jedenfalls diesbezüglich unter Druck gesetzt, wiederholt gedroht, mich anzuzeigen, wenn ich mich für meine Corona-Predigt vom 10. Mai 2020 nicht entschuldigen würde, was ich natürlich nicht getan habe. Wieso auch? Warum soll man sich für die Wahrheit entschuldigen? Weshalb ich davon ausgehe, dass er mich dann auch wirklich angezeigt hat. Mehr habe ich aber davon bisher nicht mitbekommen. Wir sehen aber, die Geschichte wiederholt sich. Diejenigen, die sagen, sie seien Gottes Volk, aber in Wahrheit Synagoge Satans sind, bedrängen die wahre Christenheit und hetzen die Welt gegen sie auf. Ich sage immer wieder, die schlimmsten Feinde der wahren Christen sind die Scheinchristen, ist nicht die Welt. Ist nicht die Welt. Die schlimmsten Feinde der wahren Christenheit sind die Scheinchristen. So war es vor knapp 2000 Jahren und so ist es heute längst wieder. Die ernsteste Bedrohung der Gemeinde Jesu kommt immer von den angeblichen, aber falschen Brüdern und Schwestern. Aber auch in dieser Bedrohung hat die Gemeinde die mahnende Verheißung, fürchte nicht. Deshalb lassen wir uns davon auch überhaupt nicht beeindrucken und schrecken. Der Erste und der Letzte und der Lebendige ist mit dir. Und noch einen weiteren Trost gibt der Herr seiner Gemeinde. Ihr Leiden ist begrenzt. Da waren wir vorhin schon ansatzweise, jetzt weiten wir es kurz aus. Ihr Leiden ist begrenzt 10 Tage. Siehe, sagt der Herr, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Das Böse kommt von Satan, es kommt nicht von Gott. Aber Satan kann in seinem bösen, menschenverachtenden Wüten keinen Millimeter weiter, als Gott ihn lässt. Das ist der Punkt. Jesus verheißt seiner Gemeinde nicht die Wegnahme des Leidens, wäre uns allen viel lieber. Wir haben aber auch in den letzten Predigten schon festgestellt, wäre gar nicht so gut für uns, denn würde uns zu wohl. Und wir würden die Beziehung zum Herrn vernachlässigen, wir würden seine Nähe nicht mehr suchen. Leider ist es so. Und deshalb nimmt der Herr das Leiden nicht weg, aber er verheißt die Begrenzung des Leidens. 10 ist die Zahl der menschlichen Möglichkeiten. Die menschlichen Reiche werden dargestellt mit 10 Hörnern und 10 Königen. Ein Ausleger weist darauf hin, dass es wohl auch 10 römische Kaiser gab, die von der Zeit der Offenbarung bis zur konstantinischen Wende die Gemeinde Jesu verfolgt haben. Die von Gott abgefallene Menschheit wird mit, auch die Scheinfromme, aber die gehört auch nicht zu Gott. Die gehört auch zu Gott abgefallen Menschheit. Ja? Da dürfen wir uns, wie gesagt, von den dicken Bibeln unterm Arm und vom frommen Geschwätz nicht täuschen lassen. Es geht um die Echten, nicht um die Schein. Die von Gott abgefallene Menschheit, vor allem mit ihrem scheinfrommen Anteil, wird mit all ihren Möglichkeiten getrieben vom Geist Satans die Gemeinde Jesu verfolgen. Sie wird alles tun, was sie kann. 10. Sie wird nichts unversucht lassen. Aber diese Möglichkeiten sind doch begrenzt, denn es sind ja endliche und nicht allmächtige Menschen. Deshalb machen sie Fehler. Und deshalb bete ich jeden Tag, jeden Morgen nach dem Frühstück beten wir miteinander. Und ich bete jeden Tag, Herr, soweit nach deinem heiligen Willen möglich ist, lass ihnen möglichst wenig gelingen. Wirf ihre Pläne durcheinander, dass sie ins Auge gehen. Und so weiter. Sie sind nicht vollkommen. Sie sind nicht allmächtig. Sie stehen immer unter der Zulassung des Allmächtigen. Und das Toben der Finsternis kann keinen Millimeter über die Grenzen hinaus, die Gott ihr gesetzt hat. Nicht ein Mikromüh, nichts, gar nichts. Und in diesem Wissen, liebe Geschwister, sind wir furchtlos in aller Bedrängnis und Bedrohung. Denn wir sind, damit kommen wir zum zweiten, das war aber der längste Punkt, nicht, dass er jetzt in Angst und Schrecken verfällt, treu im Angesicht des Todes. Treu im Angesicht des Todes. Ein Mann meldet sich am Empfang mit den Worten: Heinz König, ich habe meine Krone verloren. Die Frau auf der anderen Seite lacht und meint, dann wollen wir mal sehen, ob wir sie wiederfinden. Der Mann ist gerade nicht beim Psychiater, sondern beim Zahnarzt. Diese kleine Anekdote verweist auf eine große geistliche Tatsache. Auf uns wartet die Krone, der Siegeskranz des Lebens. Und den können wir eigentlich nicht so ohne weiteres verlieren, denn der ist uns in Jesus geschenkt, der liegt für uns im Himmel bereit. Bei Gott ist diese Krone sicher aufbewahrt mit der Verheißung: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Vers 10. Sei getreu, damit du den Siegeskranz auch wirklich eines Tages aufgesetzt bekommst. Klauen kann ihn keiner. Da habe ich an anderen Stellen immer wieder schon drüber geredet, über den himmlischen Tresor, wo er gut und sicher verwahrt ist. Klauen kann diesen Siegeskranz keiner. Die Frage ist nur, ob wir furchtlos und treu bis dahin durchhalten. Und dann bei diesem Tresor auch ankommen, wenn er aufgemacht wird. Diese Treue wird geprüft. Und wir sind spätestens seit dem Beginn des Corona-Terrors in dieser Prüfung schon mittendrin. Roger Libby vertritt ja die Auffassung, dass die Stunde der Versuchung eine bestimmte Zeit vor der großen Trübsal sei und die Gemeinde davor, also schon vor der Stunde der Versuchung, entrückt würde. Er ist ein großer Bibelkenner. Ich würde ihm so gerne zustimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm da wirklich hundertprozentig folgen kann oder ob die Stunde der Versuchung nicht längst viel mehr begonnen hat. Wenn ich die Entwicklung der Christenheit gerade in den letzten 14 Monaten so anschaue, kommt es mir persönlich ganz stark so vor. Wir erleben auf der einen Seite, davon erhalte ich auch fast jeden Tag Zeugnis, geistliche Aufbrüche, Umkehr. Wir erleben auf der anderen Seite einen derart brutalen Abfall, eine derartige Verblendung und Verstockung, gerade in der Christenheit, dass es einem eiskalt den Rücken rauf und runter läuft. Ich frage mich, wenn das nicht schon Stunde der Versuchung ist, was soll's dann sein? Nun fragen sich viele Glaubensgeschwister mit wachsender Sorge, wie sollen wir treu bleiben im Angesicht des Todes? Wie machen wir das? Ich denke, das ist eine Frage, die zunehmend alle ernsten Jesus-Nachfolger bedrängt. Wie sollen wir das schaffen? In der letzten Predigt über dieses Wort in der Adventszeit 2018 habe ich an dieser Stelle vom heldenhaften Märtyrertod des Polycarp von Smyrna erzählt, der große Glaubensheld dieser Gemeinde, der in den 80ern, also im Alter von über 80 Jahren, treu geblieben ist bis zum Tod. Aber das liegt jetzt halt schon 2000 Jahre zurück. Wie bleiben wir heute treu im Angesicht des Todes? Junge Erwachsene der Gemeinde haben sich dieser Frage bereits gestellt, haben sich Gedanken gemacht, wie bereiten wir uns recht vor auf die kommenden Nöte, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Ich bin schon gespannt, zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind. Sie haben mir versprochen, Sie werden mich in Kenntnis darüber setzen. Und schon genau damit, liebe Geschwister, fängt es ja überhaupt an, dass wir uns diesen wichtigen Fragen stellen. eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern uns stellen, nicht im Panikmodus, sondern ruhig und besonnen. Das ist das, was auch weltliche Krisenfachleute sagen, schon allein deshalb und damit, dass ich mich mit der Krise befasse und dann auch in der Lage bin, qualifizierte Vorsichtsmaßnahmen einzuleiten, geistlich wie auch sonst, kann ich die Angst ein Stück weit in den Griff bekommen. Denn indem ich mich mit der Not befasst und mindestens soweit in meinen Möglichkeiten liegend Gegenmaßnahmen ergriffen habe, fühle ich mich dieser Angst nicht mehr völlig hilflos ausgeliefert. Das ist ein ganz wichtiger, auch rein menschlich-psychologischer Vorteil. Mit jeder Maßnahme, die ich halbwegs sinnvoll ergreifen und in die Wege leiten kann, komme ich auch selbst mehr zur Ruhe. Das ist zunächst mal ein rein menschlicher Vorgang. Und wie viel mehr kann und muss das doch für uns als Kinder Gottes gelten, die sowieso wissen, dass sie unter dem Schutz des Allmächtigen niemals irgendwelchen Mächten hilflos ausgeliefert sind. Wir haben ein ganz, ganz anderes Fundament in diesen Fragen. Das ist, denke ich, das Erste und das Wichtigste auch, geistlich. Egal was kommt, es gilt, fürchte nicht, denn der Herr ist bei mir. Im Zweifel hängt schlussendlich alles an dieser festen persönlichen Gewissheit. Und deshalb kann ich auch an dieser Stelle alle nur noch mal mit absolutem und dringendem herzlichem Nachdruck einladen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, eine feste persönliche Beziehung in Jesus zu haben, die euch auch ein Fundament gibt für ein vertrauensvolles Leben mit ihm. Gebt nicht Ruhe, sondern bestürmt ihn und sagt Ja zu ihm und ihr dürft euch seines Ja's gewiss sein, bis ihr wirkliche Heilsgewissheit habt in Jesus. Darauf kommt es in diesen Zeiten schlussendlich einzig und allein wirklich an. Natürlich ist es schön, wenn wir uns auch als Geschwister gegenseitig beistehen können, uns stärken und trösten. Aber der Feind versucht ja nach Möglichkeit, christliche Gemeinschaft zu zerstören und Menschen zu isolieren. Und gerade der Corona-Terror war ja ein bis vor gut einem Jahr, ich denke, ich kann da für jeden von uns sprechen, ein völlig undenkbar gehaltenes Modell, Paradebeispiel für diese satanische Strategie. Vermutlich gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie so viel von oben herab verordnete und erzwungene, mit Polizeigewalt durchgesetzte Vereinzelung und Vereinsamung. Vereinzelung und Vereinsamung wohl in vielen Fällen bis zum Tod. Wenn wir an die Menschen in den Krankenhäusern, in den Altenheimen denken, die bis zum Tod in der Vereinsamung festgenagelt wurden, bis zum Tod erbarmungslos. An die jungen Menschen, denen in der Vereinsamung zu Hause, die sich in manchen Zeiten ja kaum noch mit Freunden, mit irgendjemandem treffen durften. Die Zahl der Selbstmorde wird meines Wissens diesbezüglich nicht oder kaum untersucht. Wir befürchten, wir müssen von einigen ausgehen. Deshalb, so wichtig Gemeinschaft auch ist, wir müssen leider mit der Möglichkeit rechnen, wenn es hart auf hart kommt, werden uns die Mächte der Finsternis Gemeinschaft nicht mehr zulassen. Sie werden versuchen, uns zu isolieren, wie sie es in den letzten 14 Monaten immer und immer wieder getan haben. Und die Einschränkungen von Gemeinschaft erleben wir seit 14 Monaten praktisch nur in verschiedenen Graden permanent. Wir sollten deshalb Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, insbesondere auch geistlich Gleichgesinnten, nach Kräften suchen und fördern. Entscheidend darauf verlassen sollten wir uns aber nicht. Auch noch aus einem anderen Grund. Ich habe in meinem Leben mehrfach erfahren, wenn es hart auf hart kommt, habe ich im entscheidenden Augenblick nur noch den Herrn und dankenswerterweise auch meine tapfere Frau an meiner Seite. Und manche, wahrscheinlich sogar viele, haben in diesen Tagen nicht mal mehr ihren Ehegatten an ihrer Seite, weil der auch schon vom Corona-Wahn befallen ist. Das ist hart. Das ist wirklich Brutalität in Höchstform. Wir brauchen eine Vertrauensbeziehung zu Jesus, die auch dann noch hält, wenn alles andere um uns her in sich zusammengebrochen ist. Wir müssen uns auf Situationen einstellen, in denen wir außer dem Herrn wirklich rein gar nichts mehr haben. Das muss dann tragen, diese Beziehung. Und da haben dann aber auch viele Angst. Die fragen sich aber, werde ich die Kraft haben, diese Beziehung dann zu halten, auch in den Zeiten des Hungers, der Einsamkeit, auch im Gefängnis, auch im Angesicht des Todes. Liebe Geschwister, da ist es ungeheuer tröstlich, dass diese Beziehung wesentlich gar nicht von uns gehalten wird, sondern vom Herrn Jesus. Jesus sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Er hält uns. Deshalb habe ich heute Morgen noch entschieden, Johannes 10, diese Verse 23 bis 29 als Lesung zu nehmen. Er hält uns. Das ist der entscheidende Trost. Und er sagt, nicht nur meine Hand. Er fügt da den Vers 29 dazu und den Vers 30. Ist mir eigentlich erst heute Morgen noch mal aufgegangen, wie wichtig in diesem Zusammenhang auch der Vers 30 ist. Erst 29, da weist Jesus weg von sich. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jetzt fügt er dazu, mein Vater, der sie mir gegeben hat, da steht ja nochmal, wenn wir innerhalb der Dreieinigkeit gucken, die alleroberste Hierarchie drüber, mein Vater, Jahwe, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Denn diese Hand ist dieselbe. Und deshalb, sagt Jesus, Vers 30, ist mir in diesem Zusammenhang, ist heute Morgen richtig bewusst geworden, ich und mein Vater sind eins. Da geht's gar nicht so sehr um die Trinität an sich und um die Einheit des Sohnes und des Vaters. Die ist da schon vorausgesetzt. Da geht's um den Zuspruch an uns. Nicht nur der Sohn, sondern auch der Vater, weil die beiden eins sind, halten uns in seiner Hand. Liebe Geschwister, da geht's um unseren Schutz. Wer kann von daher getroster, zuversichtlicher, fröhlicher auch in diesen Tagen sein als Menschen, die sich Hand in der Hand des Vaters und des Sohnes vollkommen geborgen, geschützt, getragen wissen. Auch dann, wenn alles zusammengebrochen ist, diese Hände halten. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und da zählt unsere geistliche Kraft gar nicht. Und wenn wir uns nur noch hilflos schreien können, Herr Jesus, Glaube hilft meinem Unglauben. Ich habe keine Kraft mehr, gar nichts mehr, aber du bist da, du hast verheißen. Das lasse ich nicht los, dann lässt du uns auch nicht los. Auf unsere Kraft kommt es nicht an. Der Allmächtige hält uns. Und so werden wir überwinden und treu sein, auch im Angesicht des Todes. Diesen Überwindern gibt der auferstandene Herr dann die großartige Verheißung und Zukunftsperspektive von Vers 11. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der erste Tod, auch das ist wichtig in diesen Tagen, hat in der Bibel fast keine Bedeutung. Er ist ja nur ein Schritt von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Dass der zweite Tod keine Macht über uns hat, darauf kommt es an. Und das ist unsere Verheißung, die uns in Christus gegeben ist, die fröhliche Gewissheit, der zweite Tod, der ewig von Gott trennt, der hat keine Macht über uns. In Jesus haben wir den Tod überwunden. Auf uns wartet der Siegeskranz des Lebens. Der Reichtum, den Gott bereitgelegt hat und damit, und der heute schon da ist, und damit kommen wir zum dritten und letzten kurzen Punkt, reich in Armut. Wir haben wahrscheinlich als Kinder alle schon gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Damit kann man Kinder wunderbar auch bei einer längeren Autofahrt beschäftigen, wenn sie anfangen, ungeduldig zu sein und rumzuquengeln. Wir könnten es auch heute Morgen in der Kirche spielen und fragen, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist reich. Dann können wir uns im Raum umschauen und uns fragen, wer ist hier wohl reich? verstohlener Blick nach links und rechts. Wer hat die dicken Perlen im Ohr, die größten Rubine, Smaragden, Diamanten um den Hals? Eure Bankkonten kenne ich nicht, unseres kenne ich, reich ist anders. Wer ist reich? Logischerweise steht die Frage im Zusammenhang mit dem Predigttext. Wer ist dort reich? Jemand, der ganz und gar nicht reich aussieht, im Gegenteil. Die Gemeinde, wir alle, liebe Geschwister, sind reich. Wenn wir uns umschauen auf die Frage, wer ist reich, darf jeder mit Begeisterung nicht nur eine, sondern zwei Hände heben. Ich, soweit er zu Jesus gehört. Dabei sagt der Jesus seiner Gemeinde in Smyrna zunächst mal was ganz anderes. Er sagt, ich weiß um deine Armut. Es macht so spannend, aber auch so tröstlich. Die Gemeinde in Smyrna war offensichtlich unscheinbar. Wer Rang und Namen in dieser durchaus sehr bedeutenden Stadt hatte oder noch bekommen wollte, der ging nicht in die Gemeinde Jesu. Das ist heute ja in echt bibeltreuen und wahrhaftigen Gemeinden längst nicht mehr anders. Wer was werden will in Staat, Kirche und Gesellschaft, der darf nicht politisch unkorrekt auffallen. Bekennende Christen scheiden damit im Grunde aus. Wer was werden will, muss die Fähigkeit haben, sein Fähnchen allezeit schön in den Windgeist des Zeitgeistes, in den Wind des Zeitgeistes halten. Wenn er überhaupt ein Rückgrat haben sollte, muss es aus Weichgummi sein. Das sehen wir übrigens leider in erschreckendem Maße auch. Die ganzen letzten Jahrzehnte beobachte ich das. Wer in Politik, Kirche und Gesellschaft was wird, das sind keine Charakterleute mehr, in aller Regel nicht. Die sind Bücklinge, die nach Macht streben. So zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Dem Rest, wer ein Rückgrat aus etwas härterem als Weichplastik hat, dem droht Diffamierung, Lästerung, Verfolgung. Dazu war die Gemeinde in Smyrna offensichtlich auch materiell arm. Möglicherweise war sie verarmt, weil die Gläubigen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus von den Mächtigen und der Gesellschaft auf Druck einflussreicher Leute boykottiert und vielleicht auch direkt enteignet wurden. Der geschäftliche Boykott war durchaus auch Teil des großen jüdischen Bands entsprechend dem babylonischen Talmud, dass man die Geschäftsbeziehungen abgebrochen hat und eben nicht mehr eingekauft hat. Kennen wir auch aus der deutschen Geschichte, dass man bei bestimmten Leuten nicht einkauft. Es mag durchaus sein, dass die Synagoge Satans an der äußeren Armut der Gemeinde in Smyrna auf diese Weise ursächlich mitbeteiligt war. Auf jeden Fall war die Gemeinde in Smyrna offensichtlich arm an Geld und arm an eigener Kraft und eigenem Einfluss. Dabei, und das macht's besonders schmerzlich, die Stadt Smyrna war eine reiche und blühende Handels- und Hafenstadt. Es wimmelte von vermögenden griechischen und jüdischen Handelsherren. Smyrna war eine der reichsten Handelsstädte Kleinasiens und stand Ephesus an Reichtum kaum nach. Herodot schreibt, ich habe die ganze Welt bereist, das schönste Gebiet und der schönste Himmel ist in Ionien. Und die Zirte von Ionien war Smyrna. Das schönste Gebiet, Ionien, und die Zirte davon, Smyrna. Und an diesem Nonplusultra von Schönheit wohnt diese Gemeinde. Smyrna galt wirklich als eine der schönsten Städte des damaligen Zeit und gerade in dieser Zeit, im zweiten Jahrhundert, gelangte die Stadt zu ihrer größten wirtschaftlichen Blüte. Und da lebt nun mitten in Reichtum und Pracht und Glanz und Herrlichkeit die arme, bedrängte Gemeinde. Und gegen all diese äußere Armut sagt nun der Herr, aber du bist reich. Die Gemeinde in Smyrna ist auch hier exakt das Gegenteil von Laodicea. Laodicea ist die äußerlich blühende, prachtvolle, reiche Gemeinde. Das weiß sie auch und darauf bildet sie sich was mächtig ein und da klopft sie sich mit beiden Händen auf die Schulter. Offenbarung 3,17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir fehlt nichts. Erinnert uns ganz an den reichen Kornbauern, gell? Das ist die äußere Lage und auch die innere Selbsteinschätzung der Gemeinde in Laodicea. Der tatsächliche geistliche Zustand vor Gott ist dann ein ganz anderer. Denn der Herr fährt den Blick auf Laodicea gerichtet fort und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Die reichen Kleider der Gemeinde von Laodicea entpuppen sich bei genauem Hinsehen als des Kaisers neue Kleider. Der Begriff Armut, den der Herr hier im Blick auf die Gemeinde von Smyrna verwendet, heißt eigentlich betteln. Der formuliert also nicht einfach den Mangel, ist eine ganz andere Zielrichtung, sondern er enthält in sich schon den Ruf um Hilfe. Und deshalb hätten wir sehr gut als Lesung auch das Gleichnis von der bittenden Witwe nehmen können. Wer sich so bittend, bettelnd, unnachgiebig, nicht abweisen lassend an den himmlischen Vater wendet, der kann nie wirklich arm sein. Denn der hat ja alle Verheißungen Gottes. Dem stehen ja die himmlischen Scheunen und Sperrangel weit offen. Der ist reich. Der darf aller Unterstützung des himmlischen Vaters gewiss sein. Das ist eben aber die Spannung, in der wir als Kinder Gottes auf dieser Erde leben. Wir haben unseren Reichtum nicht in der Tasche, als eigenen Besitz. Viele von uns eben auch nicht auf dem Bankkonto, auch nicht als Gold oder Silber im Garten vergraben. Wir sind und bleiben Bettler, die täglich neu darauf angewiesen sind, dass Gott sie mit allem Nötigen versorgt, materiell wie geistlich. Aber wir haben diesen Reichtum als Verheißung Gottes. Und auch das ist wiederum so gewaltig. Ich muss gerade daran denken, im Moment wird ja auch im Blick auf eine drohende Grünen-Kanzlerin Baerbock, aber auch sonstige Maßnahmen, wir haben eine gigantische Schuldenberge aufgehäuft, also nicht wir, sondern die Unrechtherrschenden, die müssen ja irgendwo mal wieder bezahlt werden. Und deshalb drohen, da wurden auch die Gesetzesvorlagen bereits entsprechend dafür angepasst, drohen massive Enteignungen auf alle möglichen Schienen. Da ist doch tröstlich, liebe Geschwister, auch wenn es Ihnen gelingen sollte, uns alles zu nehmen, was wir hier auf dieser Erde haben. An die himmlischen Reichtümer kommen Sie nicht ran. Da können Sie nicht einen Cent davon stehlen. Und unser himmlischer Vater wird uns von diesen Reichtümern in jedem Augenblick so viel zukommen lassen, wie wir brauchen. Begeistert mich nicht im Blick auf drohende Enteignungen, aber es gibt einem doch einen gewissen Trost. Einen unerschütterlichen Trost, nicht nur einen gewissen. Wer kann reicher, wer kann kraftvoller sein als der, der aus nichts anderem lebt, als aus dem Reichtum des himmlischen Vaters, als aus der Kraft des Allmächtigen, als aus der Fülle seiner Verheißungen. Wer in diesem Reichtum, in dieser Kraft und in diesen Verheißungen lebt, der kann furchtlos und treu sein bis in den Tod. Und genau das wollen wir tun. Und eines Tages mit Polycarp von Smyrna und vielen anderen den Siegeskranz des Lebens aus dem himmlischen Tresor in Empfang nehmen. Dass auch jeder von uns seinen Siegeskranz auch erreicht. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Blick schenkst, auch ganz zum Schluss nochmal, auf diesen Siegeskranz, auf das ewige Leben. Du, der du den Tod überwunden hast und der zweite Tod über uns keine Macht hat und uns bereitgelegt hast, die Krone des ewigen Lebens, der Herrlichkeit, des Sieges, über alles Böse, über alle Mächte der Finsternis, über den Tod und Satan selbst. Dass wir dieses Ziel vor Augen auch in diesen Tagen mutig und ungeniert vorangehen. Wir wissen, sie können uns nichts wirklich Wesentliches nehmen. Sie können uns durchaus manches nehmen, was uns in dieser Erde ans Herz gewachsen ist. Und da hat sicher jeder von uns manches, was ihm wertvoll und lieb und wichtig ist und was er ungern verliert. Aber letztlich sind es doch nicht wesentliche Dinge. Das Wesentliche liegt bereit in der Ewigkeit und da kommen sie nicht hin. Und ich bitte dich nochmal von ganzem Herzen, dass du doch diejenigen, die das noch nicht ergriffen haben, durch deinen Geist bewegst, dass ihnen doch die Augen aufgehen, dass sie nicht nur die Not dieser Welt, sondern auch die Not ihres eigenen Lebens, ihre eigene Verlorenheit in Sünde und Trennung von dir erkennen, ernst nehmen und begreifen, es droht ihnen ja etwas viel Schlimmeres als die Corona-Spritze oder der Lockdown oder der Verlust des Arbeitsplatzes oder die Ruin ihres Geschäfts, das sie vielleicht über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, mit Schweiß und Tränen und Verzicht. Es droht noch was viel Schlimmeres, der Verlust des ewigen Lebens, die ewige Trennung von dir. Und dass sie sich mit ganzer Kraft dran machen, dass sie doch die Versöhnung, die du am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, für sich ganz persönlich annehmen. Und für uns selber, Herr, die wir mit dir schon unterwegs sind, dass du uns den Blick auf deine Liebe, auf deine starke Hand, in der wir geborgen und getragen sind, auf den Siegeskranz im himmlischen Tresor richtest und darauf, dass wir mit deiner Kraft alles dran setzen, dieses Ziel zu erreichen und uns von nichts anderem erschrecken lassen. Und uns, solange es uns noch möglich ist, hier vor Ort, wie auch sonst, Deutschland und weltweit verstreut, uns freuen an der Gemeinschaft, die wir mit Glaubensgeschwistern noch haben dürfen und dass du sie uns möglichst lange in vollmächtiger und gesegneter Weise erhältst und auch noch mehrst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.